Ente.
Ja, bitte.
Wir hatten beim letzten Mal, hatten wir den Talion-Band, ne?
Ja.
Und die Reihe hat uns ja nicht so gut gefallen.
Nein.
Auch die Weißelfen haben uns bisher eher ein müdes Lächeln von uns hervorgelockt, anstatt dass wir vor Freude gejauchzt haben. Wollen wir heute überprüfen, ob sich das ändert?
Haben wir eine andere Wahl?
Nein. Wir haben uns hierauf eingelassen. Wir müssen da jetzt durch.
Mhm.
Wir lassen das ganze Vorgeplänkel, wie es uns geht, weg, weil wir haben uns schon eine Stunde unterhalten heute.
Ja, also
alles andere wäre gestellt.
Genau. Man muss ja letzten Endes sagen, wenn etwas nicht ganz unseren Erwartungen oder meiner Erwartung gesprochen hat, habe ich ja gesagt, vielleicht ist das ja der Auftakt zu etwas Größerem.
Ja, deine Ausrede für alles, wenn was Schlechtes passiert. Ja.
Ja, ich muss mittlerweile einmal aufpassen, wie häufig ich das sage, sonst kauft man es mir bald irgendwann nicht mehr ab.
Ganz schön viele Auftakte, hm? Nein, es geht.
Ich wollte gerade sagen, die Quote ist ja eigentlich gut.
Die Quote ist super und ich hoffe auch wirklich, dass es jetzt mit den Weißelfen besser vorangeht. Wenn wir uns an letztes Mal zurückerinnern, ist ja eigentlich Folgendes passiert. Fool war bisher unser Held der Reihe.
Mhm.
Oder Fall, wie er in anderen Bänden jetzt genannt wurde.
Ja, unser möchtegern Weißelf, erzogen von Weißelfen, obwohl er eigentlich Waldelf ist.
Genau, der Waldelf, der eine Weißelfe sein wollte, es aber niemals wurde. Ist im letzten Band verstorben. Sein Drachen hat er seiner Geliebten mitgegeben.
Yes,
okay. Und nicht nur den Drachen, sondern auch noch ein Kind, das gezeugt wurde, während Lazar in seinem Kopf war. Ja, das klingt alles viel, das nicht so einfach. Hört das nochmal nach.
Moment, er hat ein Kind gezeugt, während Lazar im Kopf, er hat sich also Lazar vorgestellt, während er damit eine an.
Auch vielleicht.
Oh mein Gott.
Ich weiß es nicht. Und Lana Wynn war dann ja auch noch mit dabei, weil die haben sich ja den Geist geteilt. Da war ganz schön viel los in der Nacht.
Also mein, eine richtige Kopfsache hier.
Ja, nicht mal die Frau weiß, mit wie vielen Elfen sie in dem Moment gleichzeitig geschlafen hat.
Mmh.
Nein,
genau.
Also, seine ehemalige Geliebte ist schwanger, war zu Anfang dieses Bandes ist sie noch schwanger.
Richtig.
Das Letzte, was wir von denen gesehen haben, war die große Schlacht. Und eine Schlüsselszene der Frau war, dass die Untoten, die sie überfallen haben, die Ghule, sie nicht angepackt haben.
Korrekt.
Und das wurde bisher nicht aufgelöst. Und das ist auch genau der Punkt, wo dieser Band am Anfang ansetzt. Also es wird nochmal so ein bisschen reflektiert, auch von den Ältesten der Weißelfen. Denen ist nämlich auch aufgefallen, dass sie nicht von den Ghulen angefallen wurde, obwohl sie denen quasi schutzlos ausgeliefert war.
Genau. Wir als Leser wissen halt, ja, Fool ist der Erzeuger, aber er war ja befleckt oder unter Kontrolle von...
Unter Kontrolle nicht, aber sie hatte sich irgendwie in einer Ecke seines Kopfes niedergelassen.
Genau, seiner Seele.
Seiner Seele, genau. Und das Kind wird also unter diesen Vorzeichen groß.
Mhm.
Die Elfen... Es gibt die eine oder andere Stimme, die sagt, das ist verhängnisvoll, was wir hier machen. Das Kind sollte eigentlich nicht zur Welt kommen. Aber es kommt zur Welt. Das
ist ja Gott sei Dank. Also man muss ja letzten Endes sagen, Kind ist Grund, warum Mutti noch lebt, ne?
Genau. Aber ein Elf möchte genauer wissen, was auf dem Schlachtfeld vorgefallen ist. Damals, als die Ghule sie nicht angepackt haben. Und deswegen reist er zurück zu dem Schlachtfeld, um Spuren zu finden, wird dort allerdings überraschenderweise von Maskierten überfallen. Wir sehen grüne Hände, also Orks scheinen auf jeden Fall irgendwie dabei zu sein.
Mhm.
Wir sehen aber keine Gesichter. Und wir wissen nicht so richtig, was die Maskierten da machen. Wir wissen aber, dass sie ihn erwartet haben. Sie wussten, dass er irgendwie vorbeikommen wird. Und dann machen sie etwas Überraschendes, und zwar zwingen sie ihm eine Vision auf, die sie hatten. Und in dieser Vision sieht man vermeintlich, was das Kind, was da zur Welt kommt, vollbringen soll. Ich mache große Anführungsstriche bei vollbringen. Oder welches Unheil es bringen soll. Denn wir sehen auf mal irgendwie Spinnen, wir sehen eine Gestalt mit Flügeln in der Mitte, wir sehen den blutverschmierten Drachen von Fool, der noch an deren Seite ist. Und viel mehr kriegen wir nicht zu sehen. Der Elf weiß nicht, was er von der Vision halten soll. Ja, und damit machen wir auch einen Schnitt zurück zu der Geburt des Kindes. Denn das geht jetzt alles unglaublich schnell und das ist gleich noch wichtig, dass es gerade alles so schnell geht. Wir sehen ein Haus auf einer Klippe, ein Elfenhaus auf einer Klippe. Es ist Unwetter, der Drache wacht über das Haus, während sie innen drin das Kind zur Welt bringt. Und das Faszinierendste ist wahrscheinlich, dass zum einen das Kind, als es zur Welt kommt, den Namen von sich selber bestimmt. Es kann scheinbar schon sprechen. Es sagt Aljana, wow, wird mein Name sein. Also es sagt nicht nur Aljana, mhm, auf die Frage hin, wie sollen wir dich nur nennen. Und das Blut, was bei der Geburt vergossen wird, zeichnet ein Mal in das Laken. Ein Mal, das ich zumindest, glaube ich, vorher noch nicht gesehen habe.
Ich konnte es vorher auch nicht erkennen.
Aber jetzt?
Mit dem Wissen, wir gehen später darauf ein.
Wir gehen später darauf ein. Und als wäre das nicht seltsam genug, sehen wir dann, wie alle möglichen Tiere, und zwar wirklich alle möglichen Tiere, scheinbar zu der Geburtsstätte des Kindes pilgern. Also vor dieser Klippe sehen wir auf mal, wie Greifen, wie Bären, wie Adler, scheinbar sogar Pegasus angeritten kommen in dieser stürmischen, regnerischen Nacht, um das Kind zu begrüßen, was da auf die Welt kommt.
Königlicher Auftritt.
Königlicher Auftritt, ja. Eine Disney-Prinzessin kann das nicht besser.
Echt? Die soll das erstmal nachmachen.
Ja, wieder ein Schnitt. Einige Tage, Wochen nach vorne, wir wissen es nicht so genau, der Rat der Weißelfen tagt und die erste Bemerkung ist, das Kind, sie wächst schnell und zwar zu schnell. Und wir sehen das Kind jetzt auch in voller Pracht und können auch sehen, das Kind hat nicht nur untypische Augen für Elfen,
mhm,
das Kind hat auch schwarze Flügel.
Korrekt.
Und wir erinnern uns an die Vision zurück, da war auch ein Wesen mit Flügeln zu sehen.
Wir reden hier aber nicht von gefiederten Flügeln. Sind Fledermaus- oder lederähnliche Flügel.
Genau, genau. Es ist Batman.
Es ist Batman. Und von den Augen, zwei unterschiedlich farbige Augen, eine weiß, eine schwarz, ne?
Genau, genau. Zwei unterschiedliche Augen. Ah, da sehen wir es auch. Sie ist erst vor wenigen Tagen zur Welt gekommen und kann schon alleine stehen. Kann auch schon sprechen.
Sie werden so schnell groß.
Es möchte unbedingt fliegen lernen. Es sagt fliegen, fliegen. Ja. So viel zu den Weißelfen. Auch da im Rat merkt man sofort, einige sind da doch sehr kritisch, was dieses Kind angeht und beobachten das alles mit Besorgnis. Nochmal zu unseren maskierten Leuten mit den Kutten, die wir eben schon mal hatten. Wir treffen sie wieder in einer Altar und sie haben mehrere Leichen um sich herum und einer haben sie auf dem Altar aufgeschnitten und scheinen in den Gedärmen zu lesen. Der Anführer wird Augur genannt und soll aus den Gedärmen, ich weiß nicht, das Schicksal herauslesen, denke ich mal.
Ja.
Währenddessen sehen wir, dass Aljana immer größer wird. Es freundet sich scheinbar mit den Tieren des Waldes an, zum Spielen einige Eichhörnchen auf ihr und ein Vogel kommt vorbei. Währenddessen scheint das Kind, es sieht ein bisschen aus wie Rückblenden, aber so eine Beziehung zu ihrem Vater zu haben, eine Connection, möchte ich sagen. Und diese Connection ermöglicht es ihr irgendwie ein wenig zurückzublicken und Dinge wieder zu erleben, die der Vater erlebt hat. Das Kind nennt es Fragmente der Vergangenheit. Und das Kind wächst wirklich schnell, denn im nächsten sehen wir schon, das Kind kann offensichtlich laufen, es möchte jetzt aber auch fliegen lernen und ist dafür mit dem Drachen unterwegs und springt quasi ganz oben vom Drachen runter, schlägt mit den Flügeln und in dem Moment, wo es glaubt, es hat es endlich geschafft zu fliegen, muss es aber feststellen, dass der Drache es einfach aufgefangen hat, das Kind, bevor es auf den Boden aufschlägt.
Tja, wächst schnell heran, aber beim Fliegen dauert es noch.
Ja. Auf subtile Art und Weise werden wir nochmal daran erinnert, dass das Herz des Drachen ja der weiße Kristall ist.
Mhm.
Aber wir sehen auch, dass wenn das Kind meditiert oder schlafen tut es nicht so wirklich, dass es irgendwie diese Verbindung zum Vater aufbauen kann und manchmal so nah ist, als wäre es in der Vergangenheit dabei gewesen und in seinem Schoß sitzen.
Ja, sie wird sich aber auch dessen gewusst, dass es nicht nur die Bindung zu dem Vater ist, sondern viele Kräfte in ihr schlummern, sei es jetzt von dem Vater, der Mutter, der Stecke des Drachen, aber auch etwas Dunkles, etwas von Lazar. Der Name ist ihr bekannt.
Genau. Gleichzeitig träumt es auch immer wieder von einem großen Tor mit magischen Zeichen, auch wenn das Kind selber nicht damit anfangen kann, was dieses Tor ist, wo es steht und was es bedeuten soll. Besonders kreativ wird es bei der Namensfindung für den Drachen, denn es möchte ganz gerne einen Namen finden, den der Vater auch gemocht hätte. Und ab jetzt soll der Drache Maikäfer heißen.
Endlich.
Endlich hat der Drache einen Namen.
Danke.
Maikäfer. Der Rat der Weißelfen hat beschlossen, dass man sicherstellen möchte, dass das Kind den Weißelfen oder der Welt nichts Schlimmes antun möchte. Und dafür gibt es ein relativ vermeintlich einfaches Ritual. Das Kind soll einen Schlaftrunk zu sich nehmen und während er schläft, kann dieser Rat in den Geist des Kindes, in die Gedanken eindringen.
Genau, durch das Tor der Träume in die Gedanken des Kindes.
Genau, das ist der Weg, das wollen die ganz gerne nehmen. Das Kind trinkt auch brav, es scheint einzuschlafen. Die Elfen treten ein in ihren Geist und stehen inmitten einer Ruine, die von Spinnweben befallen ist. Und während die Elfen noch philosophieren, wo sie da gelandet sind, was der Geist da erbaut hat, um das Kind zu beschützen, sterben auch all die Elfen. Und sie sehen irgendwas erschreckt und rufen noch, dass sie die eigentlich retten müssen, kommen aber nicht mehr dazu. Als dann Aljana aufwacht, befindet sie sich in einer Stadt, in demselben Saal wie vorher, das erkennen wir wieder. Es ist der Saal, in dem der Rat getagt hat, die Stühle stehen da auch noch. Die Elfen sind nicht zu sehen, aber alles ist übersät mit Spinnenweben. Und selbst als Aljana heraustritt auf den Balkon und in die Stadt guckt, ist die ganze Stadt voll mit Spinnenweben. Alles ist damit zugekleistert. Sieht ein bisschen aus wie unten im Kellerloch.
Aber dafür haben sie keine Mücken.
Genau, dafür haben sie keine Mücken. Und zwar keine. Im nächsten Moment taucht ein Grünling auf. Es ist irgendwie eine Mischung aus Ork und Goblin.
Mhm.
Und er ist da, um Aljana zu holen. So viel verrät er sofort.
Fiese Fratze, sehr vernarbt.
Ja, genau, sehr fiese Fratze. Wir erfahren relativ schnell, dass er Pech heißt. Und das nicht nur aus Spaß, sondern er hat auch immer sehr viel Pech in allem. Und er weist das Kind an, mitzukommen und keine Fragen zu stellen. Ihr ist aber weder nach Mitkommen noch nach keine Fragen zu stellen. Sie wehrt sich also sehr. Und stellt alle Handfragen. Wo sind wir? Was ist passiert? Was ist das? Wieso sind überall Spinnenweben? Wo ist die große Spinne?
Warum bist du hier? Wo ist Mama? Wo ist mein Drache?
Was man alles so wissen will.
Als Kind.
Als Kind, genau. Die beiden werden dann überfallen. Zuerst von einem Haufen Wölfe, von einem Rudel. Dann aber von einer riesigen Spinne. Die Spinne ist größer als beide zusammen. Also da ist echt nicht mit zu spaßen. Aber das macht gar nicht so viel. Erst können sie entkommen, dann kommt eine zweite Spinne dazu, die mindestens auch nochmal so groß ist. Und Pech macht kurzen Prozess mit ihr. Da hat er nicht so viel Pech. Er tötet sie. Und Aljana hat so ein bisschen das Monster ist tot, es ist vorbei, das war's schon. Und er macht sofort, hör mal, du hast ja gar keine Ahnung. Es gibt tausende Spinnen und das war hier nicht mal die größte. Wir sollten unbedingt weiter, wir müssen hier raus.
Uiuiui.
Uiuiui, genau. Das Kind möchte aber gar nicht raus, denn das Kind glaubt daran, dass es unbedingt die Mutter und auch den Drachen, also Maikäfer noch, Marienkäfer noch unbedingt retten muss.
Mhm.
Und Pech macht klar, hey, hör mal, die ganze Stadt ist platt. So, wir reden hier nicht nur von dem Haus, nicht nur von dem bisschen, was du sehen kannst. Und das zeigt er ihr auch. Das hält aber das Kind gar nicht ab. Das Kind möchte unbedingt Mutter und Drachen retten und fordert halt Pech auf, hey, hilf mir dabei. Und auch wenn er nicht will, sie springt dann runter. Sie springt quasi ganz nach unten, da wo die Spinnen herkommen. Da, wo das Unheil scheint. Und naja, er hat den klaren Auftrag, sie mitzunehmen, von wem auch immer.
Wir müssen noch mal kurz hervorheben,
ja,
ganz wichtig, man sieht da, dass gerade sie die Tochter von Fool ist. Sie versucht, in seinen Geist einzudringen, um ihn zu überzeugen, zu helfen.
Stimmt.
Er stößt sie dann nämlich weg. Also da sieht man auch ganz deutlich die Bindung.
Ja, ja, das versucht sie immer wieder, in den Geist von allen möglichen Lebewesen einzudringen, um den Willen aufzuzwängen, ja.
So was Kinder halt eben machen.
Was Kinder so machen, ja. Währenddessen haben wir auch immer wieder diesen inneren Monolog von Pech, der da oft darüber philosophiert, was er denn jetzt machen soll, weil er auf der einen Seite gar keinen Bock hat, da runter zu gehen, wo all die Spinnen sind und wo scheinbar noch mehr lauert. Und auf der anderen Seite aber halt sein Auftrag ganz klar ist, die Kleine mitzunehmen.
Ja.
Und er entscheidet sich dann mit runter zu springen und der hat ja keine Wahl.
Pech gehabt.
Pech gehabt, ja. Oder auch nicht. Noch ist er ja da. Da unten sehen wir dann auch ein riesiges Spinnennest mit tausenden von Eiern, hunderte Spinnen, die alle größer sind als ein ausgewachsener Mann. Das ist schon auch ein bisschen erschreckend und ein bisschen eklig.
Und skurril. Ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben, aber die Spinnen haben an ihren Hinterleib Gesichter, ne?
Ja, es sind irgendwie an den Hinterleibern scheinen die Köpfe ihrer Opfer festzumachen. Und die Hinterleiber sind alle voll mit Köpfen. Jetzt, wo sie unten sind, ist Pech auch ein bisschen verzweifelt. Denn er sagt Aljana jetzt, du wolltest hier runter, jetzt mach auch irgendwas. Und Aljana versucht das, was sie vorher schon bei ihm versucht hat. Sie versucht, die Spinnen zu kontrollieren. Irgendwie mit ihrem Geist. Und das klappt nicht so richtig gut, weil so viele auf einmal kann sie dann wiederum nicht kontrollieren. Das ist einfach zu viel für sie. Und die beiden machen das, was man in der Situation am besten machen kann. Sie laufen weg.
Nicht verkehrt.
Ja, sie nehmen die Beine in die Hand, verschwinden und stellen irgendwann fest, dass die Spinnen ihnen nicht mehr folgen in eine gewisse Richtung. Die schlagen sie mal weiter rein und sie kommen in einem großen Raum an, der voll mit, ich weiß auch nicht so, also es sieht immer noch aus, wie Spinnenweben ist, ja, aber es sind so Eier, so Nester dazwischen und sie kommen dann auch schnell drauf, dass die Mutter da aufgehangen ist. Sie scheinen also so ein bisschen die Brutstätte gefunden zu haben. Aber aus den kleinen Eiern, die überall zu sehen sind, schlüpfen keine Spinnen, sondern feenartige Biester mit Klauen und Krallen und dunkler Haut.
Aber auch mit dem Unterleib einer Spinne.
Exakt, exakt. Und mit Flügeln, das ist ja noch viel angenehmer, aber dann kann man noch besser verfolgt werden.
Oh Gott.
Aljana klärt uns dann auch auf, denn sie kann scheinbar den Geist eindringen, zumindest zum Teil, und sagt, das sind schwarze Feen, die sie angreifen und die scheinen Aljana zumindest zum gewissen Teil zu fürchten. Sie trauen sich nah ran, aber nicht komplett ran an sie.
Ja.
Vielleicht liegt es aber gar nicht an ihr, denn auf einmal platzt die Steinwand hinter ihnen auf. Und ein riesiges Monster steckt den Kopf dadurch und sieht unfassbar bedrohlich aus. Pech wiederum kämpft in die eine Richtung, woher die schwarzen Feen kommen und tötet die eine oder andere. Hinter ihnen drängt sich das Monster durch die Wand. Und das ist der Moment, wo Aljana scheinbar zusammenbricht und in ihr Innerstes einkehrt. Und da auf Lazar trifft.
Ja.
Aber nicht in ihrer Schwarzelfenform und interessant finde ich auch nicht in ihrer Rotelfenform, sondern ich würde sagen eher am ehesten ein Weißelf.
Ja. Tatsächlich. Weißblonde Haare, blaue Augen, sehr feine Züge. Weißelf.
Genau. Und Lazar klärt sie so ein bisschen darüber auf, dass sie besondere Kräfte hat, die daher kommen, dass sie eine ganz besondere Mischung ist. Denn in ihr stecken halt Lazars Kräfte, also die einer Rotelfe, sowie die einer Schwarzelfe.
Mhm.
Es stecken die Kräfte des Vaters in ihr, die eines Waldelfen, die von Lanavin, einer Blauelfe.
Mhm.
Habe ich alle?
Die Mutter als Weißelfe.
Und die Mutter ist eine Weißelfe. Sie vereint also alle diese Elfenarten quasi in sich und auch die Kräfte, die mit dazugehören. All die Vor- und Nachteile, die dazukommen. Und sie fordert die auf, das Monster aufzuhalten und zu besiegen. Und sie versteht nicht so ganz, wie das werden soll. Und dann erfahren wir, was da überhaupt schlummert, was da überhaupt los ist. Wir kriegen einen Rückblick in die Geschichte von Aran, und zwar lange bevor die Menschen da waren.
Mhm.
Dort wandelten Titanen über die Welt und beherrschten die Welt, soweit man sie beherrschen kann. Die Natur war halt da, die Titanen waren da. Und irgendwann haben die Titanen entschieden, sich zur Ruhe zu legen. Und in der Zeit, wo sie geruht haben, haben sich Elfen, Menschen, Zwerge, Orks immer weiter ausgebreitet in dieser Welt, haben Städte gegründet und waren quasi die Herrscher der Welt. Und irgendwann sind diese Titanen wieder wach geworden, haben festgestellt, dass sich diese neuen Rassen ausgebreitet haben und waren damit gar nicht einverstanden und haben angefangen, alles klein zu schlagen. Und ja, das Schlimmste war eigentlich eine riesige Bestie. Die hatte nämlich eine Gabe, die keine der anderen Bestien besaß. Und zwar konnte sie magische Kreaturen gebären. Ähnlich wie wir das eben gesehen haben. Und die war so das schlimmste Unheil. Und um sie aufzuhalten, hat sich dann ein Rat von Elfen aus den verschiedensten Elfenstämmen zusammengetan, um sie einzusperren und damit quasi in Schach zu halten.
Ja.
Und das ist halt auch so der Schluss, den wir haben. Sie ist diese Vereinigung all dieser Elfenstämme in einer Person und sollte deswegen die Macht haben, die böse Kreatur, die Oberkreatur aufzuhalten. Denn die Elfen damals haben sie in diesem magischen Gefängnis eingesperrt, was sie jetzt, indem sie eingeschlafen ist und die Welt zwischen der schwarzen, also durch dieses Traumtor geöffnet hat, wo die Viecher jetzt wieder raus konnten.
Das fasst es grob zusammen. Wir kriegen Einblicke in die Vergangenheit, wo die ersten Elfen eine Idee entwickeln, indem sie die ja dunklen Kreaturen, diese Schwarzfeen, einfangen und lernen, wie sie leben. Sie ernähren sich von Albträumen und haben eine Verbindung zu Träumen entwickelt. Das haben die auf magischen Ursprung zurückverfolgt. Und als sie genauso wie bei der kurzen, wie sie es gemacht haben, haben sie sich schlafen gelegt, sind in die Träume, ebenfalls in den Geist der Fee hinein und haben dann mehr oder minder, wie du so schon gesagt hast, dieses Tor zur schwarzen Welt.
Genau.
Genau. Haben sie entdeckt. Und da war dann klar, dass es mehr oder minder diese, ich nenne es jetzt mal Traumwelt, eine Manifestierung ist, die aber nicht körperlich, sondern rein seelisch gesehen ist. Und da haben sie dann mehr oder minder dann die Titanen entdecken können in ihrer nicht körperlichen Gestalt.
Genau. Und da haben sie quasi eingesperrt in ein Gefängnis, haben die Stadt darauf gebaut, in der wir eben waren. Und dieses Tor, dieser Übergang zwischen den Welten ist offen, weil sie halt geträumt hat und so mächtig ist, dieses Tor einzureißen.
Richtig.
Und dadurch konnten sie aus der nicht materiellen Welt in die materielle Welt rüberwechseln und haben die Stadt überfallen.
Tja.
Und so. Ihre Aufgabe ist es jetzt eigentlich, dieses Obermonster wieder einzufangen. Und damit alle wieder in die dunkle Welt zu verbannen, damit es wieder Ruhe ist. Pech und Alanya werden dann wieder wach. Sie müssen aber feststellen, sie wurden scheinbar gefangen. Also da, wo sie niedergegangen sind, wurden sie weggeschleppt, wurden eingesponnen, wie Spinnen das halt so machen. Alanya wird zuerst wach, macht dann Pech noch wach. Und Pech bemerkt sofort, hey, du bist größer geworden, auch deine Flügel sind größer. Ich bin total abgemagert. Wir müssen schon ein paar Tage jetzt schlafend da gelegen haben.
Richtig.
Und auch so ruhig, wie es in der Höhle drumherum geworden ist, nimmt man auch sofort ab. Pech merkt auch sofort an, dass sie mächtiger wirkt als vorher. Also diese diese Erkenntnisse von Lazar scheinen auch aus dir gemacht zu haben. Sie scheint mehr zu wissen, was sie machen soll.
Man merkt es auch tatsächlich in der Umgebung. Einige Schwarzfeen kriegen das natürlich schon mit, aber sie wagen es nicht, sich überhaupt in die Quere zu stellen.
Genau.
Weil sie genau wissen, sie ist zu mächtig.
Ja, zu mächtig. Zumindest ist sie irgendwie eine Bedrohung für die.
Ja.
Und die beiden begeben sich sofort wieder auf den Weg ins Innerste, um das Monster zu töten, denn Aliana weiß ja jetzt, was sie machen soll.
Richtig.
Drinnen angekommen, lässt das Monster auch nicht lange auf sich warten, aber mit einem Haps hat es Aliana erwischt und ihr Körper liegt zerfetzt auf dem Boden, während Pech nur noch daneben kniet.
Ja, zu zielstrebig.
Das war zu schnell, zu viel. Wir blättern weiter und müssen feststellen, Pustekuchen.
Eine Finte.
Aliana hat ihre Macht genutzt, um eine Illusion zu schaffen und das Monster zu verwirren. Sie selbst ist nicht nur nicht tot, sondern sie hat in der Zeit auch geschafft, ihre Mutter zu befreien. Und wir wissen auch sonst nicht so richtig, was von vorher vielleicht echt ist und was nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall ist die Situation diese, dass Pech sich mit dem großen Monster konfrontiert sieht. Und wir sehen auch unseren Bösewicht mit der Kapuze wieder, der offensichtlich Pech beauftragt hat, das Mädchen zu holen.
Korrekt.
Gleichzeitig arbeitet dieser Bund dieser Maskierten jetzt auch mit dem Elfenkrieger vom Anfang zusammen.
Ja, mit Orbotisch, ne?
Genau.
Das ist, glaube ich, eigentlich der König der Weißelfen. Er war auch derjenige, der am Anfang die Ermittlungen gemacht hat.
Genau.
Und seitdem ist er tatsächlich immer in unfreudiger Begleitschaft der Schwarzbekutteten.
Genau. Und er soll jetzt nämlich aus dem Drachen das Kristallherz herausschneiden. Also der Drache soll sterben, damit sie den weißen Kristall bekommen. Genau. Ansonsten gibt es die typische Konfrontation, die es zu erwarten galt. Die Schwarzbekutteten treffen jetzt auf die Mutter, treffen auf die Aliana, während das Monster um sie herumschleicht. Es kommt zum großen Handgemenge zwischen all denen. Denn auf der einen Seite möchte er ganz gerne die Tochter mitnehmen und droht der Tochter, dass sie mitkommen soll, dass uns die Mutter sterben wird. Die Seiten eskalieren völlig. Pech ist irgendwie mittendrin und verrät dann doch seine Auftraggeber.
Er kann Tochter und Mutter nicht voneinander trennen.
Genau, das möchte er auch gar nicht. Er sagt auch Lüge, Verrat. Das bin ich ja gewohnt. Das mache ich. Und wir sehen dann, wie die ursprünglichen Titanen freikommen und das große Monster, was in der Höhle bisher hauste und als das Schrecklichste unter ihnen galt, töten, zusammenschlagen und sich auf den Weg zum Ausgang machen.
Genau, oder mehr oder minder die Geister oder Seelen der alten Titanen.
Exakt, genau. Pech schafft es zusammen mit Aliana und der Mutter zu entkommen. Sie kommen bis in die Oberwelt. Wir sehen auch, wie viele schwarze Feen freikommen und rausfliegen. Und in dem Moment sehen wir dann aber auch, wie Aliana nochmal mit Lazar spricht in ihrer ursprünglichen Form. Und da kommt heraus, dass die Geschichte vielleicht doch ein bisschen anders abgelaufen ist, als vorher erzählt. Und das Vieh, was wir die ganze Zeit gesehen haben, dieses Große, das sie auch angegriffen hat, das hat eigentlich die Titanen eingefangen, das die Rassen bedroht hat und hat die unten eingesperrt in diesem Gefängnis. Und das war eigentlich immer der Wächter für die Titanen, also der größte Freund eigentlich der Rassen.
Ja.
Und weil das so missverstanden wurde, haben sie die überfallen. Beziehungsweise hat Lazar es Aliana falsch erzählt und Lazar redet sich aus mit, ja, ein Teil von mir ist nun mal dunkel und böse und irgendwie wollte ich wohl, dass du die Titanen wieder auf die Welt freilässt.
Das stimmt, wobei sie auch sagt, ein dunkler Teil von ihr verlangt das, aber die falsche Version käme nicht von ihr. Einer der vielen Seelen, die in ihr leben, hat wohl diese falsche Vision in ihren Geist gepflanzt. Wir wissen es nicht, ob es vielleicht wirklich sie selbst war, aber...
Oder einer von den anderen, ja.
Einer von den anderen.
Exakt. Und dann sehen wir auch nochmal, wie sie quasi durch ihren Geist geht, wer da so alles ist und wer das alles gewesen sein könnte. Wir sehen auch Fool wieder. Und dann sehen wir eigentlich nur eine Abschieds- oder eine Abschlussszene, in der Aljana in einer Weißelfenstadt sitzt, ohne Spinnweh. Drumherum sind einige Feen zu sehen.
Schwarze Feen.
Schwarze Feen zu sehen. Pech ist auch noch da. Und Pech. Und Aljana fordert ihn quasi auf, mit ihr zusammen weiterzuziehen und zu gucken, ob man die Titanen wieder eingefangen bekommt. Er sagt nein und dann, ich bin doch kein Hund, ich bleib doch nicht hier, nur weil du das sagst. Am Ende scheint er dann aber doch zu bleiben.
Ihm ist das Ganze alles zu groß und eigentlich zu viel und er hat darauf gar keinen Bock. Aber sie sagt dann noch so, du solltest nicht vergessen, dass ich eines der mächtigsten Wesen jetzt von Aran bin und du hast mir zu dienen. Und damit muss er sich zufrieden geben. Er hat halt Pech.
Exakt, er hat halt Pech. Letzte Seite sehen wir eigentlich nur, wie einer der Titanen, die scheinbar wieder Fleisch oder Stein geworden sind, auf jeden Fall bewegen sie sich wieder in der materiellen Welt, eine komplette Stadt zerstört hat.
Ihre Seele hat den Körper zurückgefunden.
Exakt. Also auf gut Deutsch, wir haben jetzt einen Haufen Bedrohungen, die über die Welt wandern.
Toll.
Und das war dieser Weißelfenband, inhaltlich zumindest. Mhm. Zu besprechen haben wir bestimmt noch ein bisschen was.
Absolut.
Aber erst brauchen wir was zu trinken.
Finde ich gut. Gönnt euch auch etwas zu trinken. Wichtig.
Ja, immer genug trinken. Ente, du kennst die Frage.
Oha, wie hat's denn gefallen?
Hat der Band die Mission erfüllt? Sind wir glücklich mit den Weißelfen jetzt?
Der Band hat seine Mission glorreich erfüllt. Wir sind sogar sehr glücklich mit dem Weißelfenband.
Das stimmt. Ich bin hin und weg. Ich habe dir ja schon nach 20 Seiten, die ich gelesen habe, habe ich dir geschrieben.
Ja.
Boah, das ist richtig gut. Das fühlt sich an wie so ein Blauelfenband.
Absolut. Es ist so gut. Freunde, es ist wirklich, wirklich gut.
Ja, ich glaube, die Geschichte klang beim Nacherzählen ein bisschen platt. Weil sie aber viel so vom Visuellen lebt, weil sie viel davon lebt, diese Stadt, die mit Spinnweben überzogen ist, ja. Dieser Wechsel, dieses heranwachsende Mädchen, wo wir dann ganz schnell sehen, wie es größer wird, wie die Macht wächst, die Monster, die Kämpfe, also ein sehr visueller Band, der inhaltlich aber auch einiges zu bieten hat.
Absolut.
Und die Weißelfen so ein bisschen auch in eine neue Richtung einschlagen lässt.
Ich nehme das jetzt vorab weg, also von all den Weißelfenbänden, die ich bislang immer okay fand, ist das der geilste. Also, ja. Das ist ein richtig, richtig guter Band.
Ich würde auch sagen, nachdem wir jetzt Waldelfen und Weißelfen gelesen haben, ist in diesem Ranking bei mir der Weißelfen stärker als der Waldelfenband.
Der ist ordentlich gestiegen.
Ja. Ja, ist er wirklich.
Ja.
Ist er wirklich. Das liegt zum einen an Aljana selbst, finde ich, eine sehr spannende Figur, wo man aufgegriffen hat, dass all diese Elemente von Elfen in ihr zusammenkommen.
Ja.
Und ich mag den Gedanken, und das mag ich an der Fantasy-Welt von Aran. Ich habe immer das Gefühl, wo andere Fantasy-Welten sich zurückhalten würden oder das nicht aufgreifen würden, haben die Autoren von Aran immer so den Mut, wir machen das jetzt noch größer und noch besser und wir loten jetzt mal aus, was da drin steckt.
Ja.
Und manchmal ist in der Idee nichts drin. Schau dir Talion an, schau dir die anderen Weißelfenbände an, wo wenig zu holen war. Aber andersrum, wenn man rumexperimentiert, kriegt man auch sowas.
Absolut. Aber auch so, so einzigartig, dass man wirklich so diese Taktik, okay, wir gehen jetzt all out. Klassisch ist ja so, und das ist ja auch oft bei uns der Fall gewesen, gerade bei Halbelfen, ne? Wir haben Mensch, wir haben Elf. Kriegen die Nachwuchs, ne, es ist eine Halbelf,
ja.
Und das haben wir ganz, ganz oft, ne, wir hatten sogar schon Blauelfen mit einem Waldelfen und wirklich einen Weg auch zu finden auf so eine schöne, geschickte Art und Weise, vor allem auch für uns Aran-Fans so geschichtsträchtig über Lazar, dass man wirklich alle Elfenvölker miteinander kombiniert, Cheskis, also super.
Ja, bin ich auch komplett dabei, das hat mich wirklich begeistert, war wirklich ein, ein tolles, einzigartiges Konzept, was jetzt für diesen Band steht. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was heißt das, eins der mächtigsten Wesen von Aran?
Ja.
Was macht das für die Zukunft noch? Macht aber nichts, für diesen Band hat das wunderbar funktioniert.
Absolut, absolut. Ich will ehrlich sein, das Konzept mit den Augen finde ich großartig, das Konzept mit den mehreren Völkern finde ich richtig gut. Ich bin etwas skeptisch gegenüber den Fledermausflügeln, aber ich glaube, da wollte man ihr einfach so einen dunklen Lazar-Touch mehr verpassen.
Glaube ich auch, glaube ich. Ja. Das sollte so ein bisschen die dunkle Seite von ihr hervorheben. Ich finde aber toll, weil sie die auch hinterher einsetzt und zwar nicht nur zum Fliegen,
ja,
sondern sie spannt sie so um sich zu schützen. Also es hat immer so ein bisschen so einen geborgenen Charakter, wenn man die Figur dann sieht, wie sie die Flügel um sich schlägt.
Es trägt auch sehr viel zu ihrer Gestikulierung mit bei, ne? Weil man auch so merkt, je nachdem, wie sie empfindet, wie die Stimmung ist oder so.
Zieht sie die näher ran, ja, oder ja, breitet sie aus. Ja, da machen sie richtig was mit.
Ja.
Das ist nicht nur ein Gimmick.
Ja, richtig cool.
Du wolltest mich noch aufklären, ja, was der Blutfleck im Laken bei der Geburt war.
Ich würde behaupten, nachdem wir jetzt alles gelesen haben, ist dieses schlechte Omen, ich erkenne da die Geißel, also die oberste Titanmutter, die Spinne so ein bisschen
dahin. Ah, das könnte sein.
Ja. Elfen haben ja manchmal so diese intuitiven Dinge, dass sie etwas sehen, aber nicht genau wissen, was sie sehen, aber wissen, das ist nicht gut. Und ich wusste am Anfang erst auch nicht, und nachdem ich dann dieses Bild gesehen habe, wie sie ihre Mandibeln nach Aliana griff und dann diese Pose zurückgesetzt hatte, dass ich, das sieht aus wie das Omen auf dem Bett lagen.
Du hast vollkommen recht, ja. Das ist es. Danach sehen wir ja all die Tiere, die zu dem Haus kommen und ja so ein bisschen dieses Waldelfentum unterstreichen, was wir später ja auch in der Kontrolle von den Tieren sehen.
Ja.
Eine richtig, ich finde, also natürlich hat das was von Disney-Prinzessin, ernst gemeint, ein wirklich tolles Bild, auch, dass man dafür natürlich diesen Regen und diese Gewitternacht gewählt hat.
Ja.
Und wo man auch drauf geachtet hat, diese Vielfalt der Tiere zu haben.
Jetzt muss man auch nochmal ausholen, das passt einfach super ins Bild. Wir befinden uns ja auf einer Insel der Weißelfen. Ja. Und von dem, was wir vorher gelernt haben, die haben alles gesammelt. Die haben mindestens von allem ein Exemplar da für die Ewigkeit. Ja. Und das spiegelt dieses doppelseitige Panel hier komplett wieder. Wir sehen hier Greifen, wir sehen hier Pegasi,
ja,
wir sehen hier eine Vielzahl von sehr einzigartigen Vögeln.
Irgendwie so Ents, Baumhirten.
Auch dabei.
Genau, sind auch mit dabei. Es ist wirklich faszinierend. Und wir sehen auch im Meer, wie die Fische alle kommen. Also, ne, man hört nicht auf der einen Seite auf, wo die Landtiere alle kommen, sondern wenn man auch ins Meer guckt, sieht man, wie all die Fische nah an die Küste, an die Klippe daran schwimmen.
Absolut.
Wirklich, wirklich toll. Also ein toller Moment im Comic, wo ich gerne kurz innegehalten habe. Und was sehr unterstreicht, was da gerade passiert.
Was mir auch aufgefallen ist, und da bin ich sehr gespannt, auf Seite 7, ganz unten, siehst du, ich weiß nicht, wie ich es deuten soll, aber ich würde mal behaupten, mehr Menschen.
Ja, ja. Ist mir auch sofort aufgefallen. Die Nixen, die da schwimmen, aber vielleicht sind es auch Männer, man weiß es nicht so genau. Aber ja, da scheint wirklich alles dabei zu sein.
Wahnsinn. Fantasy pur, ich liebe es.
Ja, ja, wirklich. Das ist, man hält sich nicht zurück und das meinte ich eben auch mit der Idee.
Ja.
Bei Aran habe ich oft das Gefühl, die halten sich halt gar nicht zurück.
Mhm.
Vor allem in dem Band, in dem das passiert und wir ein Kind sehen, das irgendwie mit Eichhörnchen spielt, sehen wir kurz vorher, wie ein Körper aufgeschnitten wird und in den Gedärmen gelesen wird.
Das ist so geil.
Und diese Mischung ist halt, ne, dass es beides gibt in dieser Welt.
Ja.
Und in Gedärmen lesen, ich hatte das irgendwie für mich schon komplett verdrängt, weil es so mittelalterlich wirkt.
Das war ein Ding. Also, es ist ein Ding.
Ja, genau. Und es ist so ein schönes, okkultes Ding hier auch mit so ganz vielen Kerzen drumherum. Und da liegen ja auch mehrere Leichen. Also man hat da scheinbar irgendwie eine Kapelle überfallen oder so.
Ja.
Genau, ist eine Art Magie, die wir, glaube ich, bisher so noch nicht hatten. Also wir hatten Wahrsagen von einem Necron, glaube ich.
Ja, Nemron.
Oder Nemron?
Wahrsagen von Nemron, was wollte der dafür haben? Der wollte da auch Gedärme haben.
Ich glaube, ja.
Ja.
Ja, doch, ja, stimmt.
Genau.
Nee, dann hatten wir schon mal, aber dann haben wir es nie so explizit dargestellt.
Nee, das ist hier schon Okkultismus nonplusultra, sehr schön dargestellt. Aber wie du schon sagst, der Kontrast ist so geil. Du hast diese düstere Stimmung und dann auf einmal nächster Panel und dann siehst du die Kurze da, wie sie dann halt mit ihren Knopfaugen da richtig entspannt Richtung Himmel guckt und die Tierchen sind alle da.
Genau.
Nächstes Panel siehst du dann, wie sie in die Vergangenheit guckt und dann Papa Fool dann hier Zombies enthauptet. Dann sitzt sie wieder rum am Fluss und sieht Visionen von Lazar, wie sie in Gedärmgestalt irgendwelche Drohungen ausspricht. Und das ist ja das Geniale. Ich bin ja auch jetzt noch ein unglaublicher Fan von Lazar. Und es ist für mich in diesem Band so unfassbar spannend, die Kurze zu beobachten, wie sie sich weiterentwickelt, wie sie mit ihren inneren Stimmen versucht umzugehen. Es ist so vielschichtig, das bietet so viel, ich komme darauf gar nicht klar.
Ja. Vor allem hinterher, wenn sie auch wirklich mit Lazar dann spricht und
ja.
Lazar auch dann in einer Weißelfenform zu sehen ist.
Finde ich ein unfassbar schönes Detail. Du hattest ja schon mal, ne, so vorhin ja schon zusammengefasst, so, aber interessanterweise als Weißelfe. Ich finde, das macht Sinn. Das macht absolut Sinn. Weil sie wird ja mehr oder minder aufgrund der Existenz von, ich vergesse den Namen der Kleinen immer,
Aljana?
Aljana, danke. So. Aljana.
Ich war kurz unsicher, welche Kleine du meinst.
Ja. Aljana, ich meine Aljana. Mit der Geburt von Aljana wird ja auch ein Teil von ihr wieder geboren.
Ja, und sie ist halt erstmal weiße Elfe primär, ne?
Absolut, ja. Absolut. Und,
ist ja, ich glaube, es wird auch kommentiert, wenn du siehst mich mit dem Weißelfenauge.
Ja.
Und es ergibt auch, ich musste halt kurz gucken, wer es denn sein soll.
Mhm.
Aber ich weiß nicht warum, ich habe es irgendwie dann doch sofort verstanden, ohne dass ich es sagen musste.
Und das macht es auch wieder so geil, ne? Du musst auch gar nicht so ein tiefes Verständnis haben, du bist einfach sofort direkt drin.
Ja.
Großartig. Absolut großartig.
Nachdem sie dann in der Stadt aufwachen und das wirklich mit diesen Spinnenweben sieht wirklich toll und bedrohlich aus, man versteht sofort, was da los ist, kommt aber ein weiterer Faktor hinzu, warum der Band so toll für mich ist, und das ist Pech.
Boah, es ist toll, dass du es ansprichst. Reden wir über Pech.
Ja, Pech, halb Ork, halb Goblin.
Mhm.
Heißt so, weil er wirklich immer Pech hat. Wir haben ganz viel inneren Dialog in diesem Band von Pech, den wir jetzt eben außen vor gelassen haben.
Ja.
Wo er sich immer wieder darüber auch beschwert, dass er ja so viel Pech im Leben hat.
Ja.
Und auch Situationen aufführt, was einem so passieren kann. Und wo hört eigentlich Pech auf und wo fängt Unglück wirklich an?
Ja.
Ist ein toller, sturer Charakter, wo man sofort merkt, harte Schale, aber doch irgendwie weicher Kern, auch für dieses Kind. Er baut da sehr schnell eine Beziehung zu auf und damit auch eine Beziehung zum Leser, finde ich.
Absolut. Ich finde an Pech halt so glorreich, er beschwert sich ständig über sein Schicksal oder sein Pech, im wahrsten Sinne des Wortes, wie die Dinge gerade laufen, dass er das gar nicht so wollte. Aber er entscheidet sich dann ja immer bewusst dafür halt, noch tiefer in die Scheiße zu greifen.
Ja.
Das ist so cool.
Er fordert auch immer wieder heraus.
Also. Richtig.
Und gleichzeitig hat er doch dann, ist er dann doch irgendwie ein Ork.
Mhm.
Was man irgendwie mehr, er ist halt sehr ruppig, er möchte die Fragen nicht beantworten, er ist ein bisschen naiv.
Ja.
So, und
er hat Ehrgefühl.
Er hat komplettes Ehrgefühl, das Einzige, was er hat, wie er selber sagt, alles, was er im Leben hat, ist ein Ehrgefühl und das ist ihm auch wichtig.
Ja.
Er ist ein guter Kämpfer, es entpuppt sich hinterher, dass er dann doch irgendwie einen Beschützerinstinkt hat,
mhm.
Der auch bei dem Kind greift. Und ist einfach eine tolle Figur, die mir jetzt schon ans Herz gewachsen ist.
Oh, ich finde den so gut.
Und da musste ich dann doch schon mal nach vorne schielen auf die Ork- und Goblin-Bände. Und wir kriegen noch einen einzelnen Band zu ihm.
Geil.
Und ich freue mich da jetzt schon drauf.
Das wird so gut. Ich musste so lachen, wo dieser Konflikt mit der Geißel, mit dem Titan da kommt und man sieht, wie die Illusion von Aljana stirbt. Zum Ende hin, nachdem die ganze Situation dann mehr oder minder, die Flucht dann gelingt, da ging's, da hatte er ja noch diesen Gedanken, und eines ist klar, wenn das alles vorbei ist, fange ich ein neues Leben, oder dann lasse ich das alles hinter mir. Und ein paar Panels weiter so, ja, glaub mal nicht, dass das jetzt, ne, ich weiß, dass ich die mächtigste Kreatur überhaupt bin und du tust das, was ich dir sage. Und man sieht einfach auch diesen, sein letzter Panel ist ja dieser Blick nach oben, wie er wirklich so, ach nein, nicht schon wieder, warum komme ich, ich will das doch alles gar nicht.
Ja, warum kann mich die Welt nicht einfach in Ruhe lassen?
Ich, wie du schon sagst, ne, also nicht nur der, ich bin ja auch glücklicherweise, ich sehe mich so hart in dem, ich sehe mich so hart, das ist immer so dieses, man kennt es ja, ne? Man arbeitet und dann so, ey, kannst du noch das und das machen? Und tief im Inneren sagst du, ja klar, ist gar kein Thema. Aber im Inneren so dieses, oh Mann, wieso jetzt?
Ja, bitte, bitte, ich möchte nur Feierabend. Ja. Ja. Ja, und die Figur hat wirklich viel, also die ist ein bisschen Comic Relief natürlich für die ganze Geschichte, aber nicht nur. Und das finde ich das Tolle an der Figur. Die Gedanken sind lustig, man kann da mal drüber lachen, auch in einer total ernsten Situation.
Ja.
Aber gleichzeitig hat die Figur was Ernstes und was ich gerne miterleben möchte. Und wo ich möchte schon wissen, was der vorher gemacht hat und was ihm passiert ist. Und ich möchte auch wissen, wie es mit ihm weitergeht.
Er sagt ja immer so, selbst wenn man Pech hat, Vertrag ist Vertrag.
Genau, ja, genau. Vertrag ist Vertrag. Am Ende betrügt er dann seine Arbeitgeber doch und Vertrag ist nicht Vertrag. Da ist er dann auch wieder Org genug, dass er das macht. Und ich finde diese Kombination aus Aljana und Pech, da möchte ich schon noch ganz gerne 2, 3 Alben zu lesen.
Ich bin mir sicher, dass das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir die Kombi genießen dürfen.
Ja. Gleichzeitig haben wir Augur, diesen Kapuzenträger und seine Mannen, wo wir ja noch nicht so richtig wissen, worauf das hinausläuft.
Ja, es gibt so leichte Spekulationen, was wir in der, oder meine Spekulation ist, was wir in der Zusammenfassung so ein bisschen geskippt haben, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Die Titanen, wir haben ja zusammengefasst, dass die Titanen mehr oder minder in einer Traumwelt oder in einer schwarzen Welt, deren Seelen nach und nach durch dieser Spinn-Titanin oder der Titanenmutter eingefangen wurde und 5 auserwählte Elfen damals aus den alten Zeiten waren sehr mächtig, gerade in der schwarzen Welt und haben dazu beigetragen, diese Titanen zu versiegeln. So.
Ja.
Und es waren auch ebenfalls 5. Und in diesem Kultisten-Dingens, wenn man Pech jetzt abzieht, sind es ebenfalls 5.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das so Gegenspieler sind, die mehr oder minder irgendwas aus dieser Welt haben wollen.
Entweder wollen sie das haben oder sie hätten sie gerne gefangen gehalten. Ich habe auch schon überlegt, ob die nicht eigentlich sogar die Guten sind, weil am Ende ja sogar der Weißelfenkönig für die was macht.
Ja.
Was wir nämlich auch nicht wissen ist, was wir nicht explizit gesagt haben, der Drache ist tot und der weiße Kristall ist weg.
Genau, der Drache ist tot, der weiße Kristall ist weg, aber ich glaube, das sind nicht die Guten, weil einer, der Anführer, der aus den Gedärmen herliest, der hat dieses das Spinnenband von den Wächtern, die da sitzen, zerschnitten und somit das Siegel freigegeben, dass die anderen, dass die Seelen der Titanen, ja. Also die wollten anscheinend schon, dass die Titanen da rauskommen.
Ja.
Sonst hätte er ja verhindert, dass dieser seidene Faden reißt.
Ja, das stimmt. Stimmt noch so ein Detail, was wir nicht genannt haben. Also die ursprünglichen Elfen, die gefangen haben, die haben da unten noch gehockt und waren über so
mumifiziert.
Waren mumifiziert und über noch mit so Fäden mit dem Tor verbunden und haben das so quasi zugehalten, magisch, und deswegen konnten die nicht entkommen. Das sind Details, dafür müsst ihr dann den Comic lesen. Wir können nicht jedes Panel beschreiben. Wir wollen euch ja hauptsächlich einen Eindruck davon vermitteln, dass ihr uns grob folgen könnt.
Sowieso. Also davon mal ab. Freunde, an diesem Werk haben 2 Künstler gearbeitet. Das ist schon eine Menge.
Also es ist wirklich optisch mit einer der stärksten Weißelfenbände, finde ich.
Ja, absolut. Wir haben, um jetzt auch mal ein bisschen Credit zu geben, unter den Zeichnungen Billiot und Go.
Mhm.
Ne, so spricht man es, glaube ich, aus. Die haben sich da abgewechselt und mein lieber Scholli, da sind Panels bei, Freunde, richtig, richtig großes Kino.
Ja. Finde ich auch. Das ist wirklich, wirklich stark, was uns hier geliefert wird. Ich bin sehr, sehr glücklich mit diesem Weißelfenband und hoffe, dass die Qualität so halten können.
Boah, und wir sehen auch so viel Neues. Schwarzfeen, die, wenn du die zerschneidest, die sich auch wieder zusammensetzen.
Ja, allgemein Feen. Also Feen hatten wir bisher noch gar nicht.
Mhm.
Die schwarzen Feen scheinen echt garstige Biester zu sein.
Ja.
Aber es scheint sie ja limitiert jetzt zu geben, weil die Mutter ist tot. Es können keine neuen mehr geboren werden.
Das ist...
Schien das bisher so?
Ja, das ist richtig. Also das Einzige, was wir wissen, dass sie von der Mutter kommen. Sie ernähren sich von Albträumen, weswegen auch es nicht das Ziel ist von den Schwarzfeen, ihre Gefangenen zu töten, sondern sie wollen nur, dass die weiter schlafen.
Genau, deswegen schlafen die auch so lange, als die dann gefangen werden.
Bis sie sich zu vollwertigen Spinnen entwickeln.
Genau.
Und dann wahrscheinlich auch zu solchen Spinnen, die dann eben diese hübschen Gesichter haben. Da am Hinterleib haben.
Schön. Aljana hat sich auch so ein Ei mitgenommen, wie wir in den letzten Paneln sehen.
Mhm.
So ist, glaube ich, dass es eins von den Eiern ist. Es wirkt ein bisschen so. Während die schwarzen Feen um sie rumfliegen.
Mhm. Ja, irgendwas hat sie in der Hand.
Ja, genau. Und natürlich ist der Aspekt noch zu nennen, dass, den wir eben genannt hatten, dass Lazar der festen Überzeugung ist, dass sie gar nicht die falsche Vision gezeigt hat, sondern scheinbar jemand anders aus dem Geist von Aljana wollte, dass sie die Titanen freilässt.
Mhm.
Ich bin mir da unsicher.
Ich bin mir da sicher.
Dass es jemand anders war?
Ja.
Wen hättest du im Kopf?
Ich habe niemanden im Kopf, aber ich glaube, dass man etwas ganz Altes aufgreifen möchte, was wir falsch interpretiert haben.
Okay. Was?
Es gab ja damals, wurde ja Fool mehr oder minder von den Waldelfen, der sollte ja geopfert werden, weil der Unglück über die Völker bringt.
Ja.
Ne? Und wir haben das ja damals so ein bisschen gleichgestellt von dieser Tragödie, als die Piraten dann da eine Weißelfeninsel. Das ist schon tragisch, aber für mich persönlich nicht tragisch genug, dass man da so eine große...
Dass man opfert.
Genau. Und ich könnte mir vorstellen...
Meinst du, die haben eher sie gesehen?
Ja. Und dass da irgendjemand, weil sie hat ja mehr oder minder mehrere Stimmen, da sind ja nicht nur ihre Eltern dabei, sondern auch ihre Urgroßeltern und noch andere Elfen, der Rat der Fünf, die diese...
Ja.
Ne, Lazar ist auch
ihr
noch
Kopf
mit
ist drin. Voll. Also.
Ihr Kopf ist voll. Und ja, ich könnte mir vorstellen, da ist schon was. Dass irgendjemand sagt, du wirst dieses Ding erfüllen.
Wenn die so weit zurückgreifen auf die ersten Bände, wäre ich beeindruckt und begeistert.
Ich auch.
Ich liebe das ja, wenn Autoren das machen.
Mhm.
Mein Lieblingsbeispiel ist immer so Hellboy, weil der Mike Mignola hat am Anfang ganz viele so Kurzgeschichten geschrieben.
Ja.
Und eine der Kurzgeschichten ist am letzten Story-Arc von Hellboy überhaupt einer der ausschlaggebendsten Punkte, wo er dann drauf zurückgreift.
Wild.
Und das, ich mag so Momente, wenn er so richtig weit zurückgreift und das, was da passiert ist, das ist jetzt
wichtig. Super wichtig.
Ja.
Ja.
Das, was du liest und in dem Moment denkst, oh, ist nett, aber war auch eine coole Geschichte, aber mehr war es jetzt auch nicht.
Ja.
Ja, das mag ich total gerne. Und wenn die das hier auch schaffen, so ein Kniff, bin ich komplett für zu haben, dann entschuldige ich alles andere, was ich vorher gelesen habe. Wirklich, wirklich, das ist so ein Moment.
Ja, es ist jetzt erstmal so ein Feeling. Ich bin gespannt. Aber ich glaube tatsächlich, dass ein Stimmchen, die das schon Mist baut.
Ich möchte gar nicht drauf rumreiten, weil wir in letzter Zeit öfter darüber gesprochen haben. Eine Lazar muss hier natürlich nackt gezeigt werden.
Ja, gut.
Ne, es soll natürlich auch so ein bisschen so eine Unverletzlichkeit und eine Offenheit zeigen und auch gleichzeitig eine Vertrautheit. Trotzdem ist schon auffällig, dass sie natürlich nackt gezeigt wird, alle anderen im Kopf nicht. Alle anderen haben ihre Klamotten an. Konnte ich ganz gut drüber hinwegsehen, hat mich gar nicht gestört, ist natürlich wieder aufgefallen.
Ja, hasse recht. Während der Rest in ihrem Kopf irgendwie Klamotten trägt, ist sie dann.
Ja.
Ne, aber gut.
Sei es drum. Wir haben über die Spinnen eben schon mal gesprochen, coole Designs. Die haben so Köpfe an ihren Hinterleibern, sonst wissen wir da gar nicht so viel. Sie verhalten sich scheinbar wie ganz normale Spinnen, nur in riesig.
Mhm.
Und als Fleischfresser. Das andere sind die schwarzen Feen, über die wir gerade eben schon gesprochen haben, die sich von den Albträumen ernähren und jetzt in die Welt rausgelassen wurden. Wie hat dir die Geschichte um die Titanen gefallen? Also diese übermächtigen Wesen, die einst die Welt bevölkerten.
Ah, ich liebe ja sowas. Ne?
Hast wieder an Zelda gedacht.
Ja, auch. Ich mag ja so Urgestein-Geschichten zur Entstehung der Welt. Ne? So, wenn sowas anfängt, damals existierte nur das Meer, ehe dann, keine Ahnung. Ne?
Ja.
Und wenn es dann so anfängt, so als die Welt noch jung war, frei von dem Menschen, ne, die Titanen wandelten auf Erden und sie haben sich gegenseitig gefressen, nur die Stärksten haben überlebt, bis sie sich irgendwann schlafen gelegt haben. Ich finde das so geil. Ich finde das so genial. Und wir kriegen ja viel mehr. Wir kriegen ja nicht nur einfach eine Story im Sinne von, das sind jetzt Titanen und die haben sich die Welt zur Ordnung gemacht, weil sie einfach die Stärksten und die Größten waren.
Ja.
Wir kriegen ja auch eine andere Welt geboten. Ne? Dieses Tor zur schwarzen Welt, wo ich immer noch so das Gefühl habe, es ist so diese Traumwelt.
Mhm.
Ne? Man kann die ja über das Tor der Träume zu den Gedanken hin eindringen. Ja. Und dieser Aspekt ist, ich liebe diesen Aspekt, weil er ist nicht unbekannt, gibt es häufig in World of Warcraft zum Beispiel, das ist auch diese Traumwelt.
Mhm.
Die gibt es tatsächlich auch, die kannst du über Träume, kannst du die betreten, in Dragon Age Origins ebenfalls,
ja.
Ne, der Riss. Und so ähnlich verhält sich das ja auch. Nur, dass es jetzt mehr oder minder etwas düster gehalten ist, zwar in der schwarzen Welt, obwohl es ja trotzdem nett genug ist, dass 5 Elfen gesagt haben, wir bauen jetzt eine Stadt. Ja, aber es sind dann aber auch letzten Endes so interessante Sachen, dass sich vieles anders verhält. Ne? Pech sagt zum Beispiel, stimmt, hier ist alles pechschwarz, aber ich kann alles sehen. Weil alles ist sehr magisch, alles hat eine andere Dynamik, eine andere Affinität. Physische Gesetze können sich auch zwischendurch mal ändern.
Ja.
Und das ist schon geil.
Ja, das verstehe ich. Also zu den Titanen selber, ich mag so Geschichten ja auch. Ne? Nordische Mythologie ist eine meiner liebsten.
Lässt grüßen.
Ja, genau, die lässt immer grüßen, wenn man sowas liest. Die wird sich wahrscheinlich auch irgendwo anders wieder inspiriert haben, wie das so ist mit diesen Mysterien, die zwischen Menschen hin und her erzählt haben. Aber ich sehe auch ganz klar, dass man da quasi abgeschrieben hat. Und das ist gar nicht schlimm. So, das nehme ich gerne mit. Hätte ich die Bedrohung gebraucht, die jetzt über die Welt wandelt? Ich weiß nicht, jetzt kommt es ein bisschen drauf an, was wir draus machen.
Es ist schon ein sehr großer Maßstab, ne?
Genau, es ist so ein bisschen, wäre nach Lazar noch größer und schlimmer? 5 Titanen, die mit dreimal zuschlagende Stadt zerstören.
Und man muss ja auch sagen, wir kriegen hier auch, Pech erzählt ja auch so ein bisschen, seine Auftraggeber sind so die Wächter über allen. Die mischen sich nur ein, wenn echt die Kacke am Dampfen ist. Und ich denke mir, war Lazar damals nicht schlimm genug?
Ja, das ist ja immer so die Frage bei solchen Geschichten dann. Und was haben die eigentlich gemacht, während XY war?
Ja.
Da hätten sie doch eigentlich schon eingreifen müssen.
Cool fand ich so ein bisschen den Twist, dass sich dann herausgestellt hat, dass der Spinn-Titan, ne, die Geißel, dann doch eigentlich zu den Guten gehörte.
Ja, genau, kann man überhaupt nicht kommen sehen.
Nee, absolut nicht.
Sie hatte ja auch angegriffen, weil sie unbedingt dieses Tor bewachen wollte. Und man hat wirklich die ganze Zeit gedacht, okay, sie ist die Böse. Die muss jetzt besiegt werden.
Du sympathisierst ja auch nicht mit einer gebärenden, riesigen Titanspinne, die absolut monströs aussieht, ne?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht.
Finde ich cool. Ich hatte nämlich auch lange überlegt, weil ich musste immer so ein bisschen an Loth denken. Ist ja so in der Welt von Fantasy die Göttin der Dunkelelfen.
Ja.
Und die wird auch dargestellt als riesige Spinnengöttin. Und die ist absolut gnadenlos. Aber hier, schöne Finte gelegt, ich habe den Köder geschluckt und dann dachte ich, die gehört zu den Guten, bitte, was?
Oder sie ist zumindest nicht darauf aus, die Welt zu zerstören.
Ne? Genau.
Sie ist eigentlich eher so eine graue Figur, weil sie greift ja schon alles an, was darunter geht und hätte die auch getötet.
Ja.
Aus den richtigen Gründen. So?
Ja, das stimmt. Ne?
Aber das ist ja auch ganz cool und das macht dann auch Spaß, wenn es auch so Figuren dazwischen gibt. Die auch mal irgendwie mit auftreten dürfen.
Es ist ja letzten Endes super sinnig, ne? Weil, seien wir ehrlich, die Titanen wollten eigentlich alles ausmerzen.
Ja.
Wir wissen, dass ihre Brut halt jemanden braucht, der schlaft und damit sie dessen Träume verzehren können. Ne? Für eine Titanmutter nachvollziehbar. Mache ich alles platt, gibt es keinen Nährboden für meine Babys.
Ja.
Ne? Ich meine, sie hat aber auch letzten Endes einen tieferen Sinn. Sie hat sich ja auch mit den 5 Elfen eingeschlossen in der schwarzen Welt. Die 5 Elfen sind irgendwann trotz ihrer magischen Affinität verkümmert. Und wo auch niemand mehr da war zum Schlafen, sind auch ihre Babys gemacht. Und sie ist ja aufgrund der Einsamkeit zu diesem wilden Instinkt zurückgefallen.
Genau.
Das heißt,
genau.
Sie war mal zu viel mehr fähig. Und das ist auch ein schöner Punkt, wo dann die Frage ist, was haben die anderen Titanen auf dem Kasten?
Ja, und das werden wir jetzt rausfinden, ob die alle gleich funktionieren. Oft ist bei so Titanen ja auch so, dass die verschiedene Aspekte abbilden. Also
ja.
Wenn wir das vergleichen mit anderen Göttergeschichten, ne, der eine ist das Meer, das andere ist die Erde, dann gibt es das Feuer. Du hast so die Elemente darin abgebildet. Oder du hast verschiedene Tugenden in so Götterwesen abgebildet. Und da ist jetzt die Frage, in welche Richtung tendiert man hier oder schlagen die einfach nur alle Städte kaputt? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das ist eine gute und vor allen Dingen auch eine große Frage, weil wir auch gerne wissen, dass ultimative Bedrohungen auch bandübergreifend agieren.
Genau.
Ne? Und ja, die sind nur wach geworden und haben schon eine Ansage gemacht. Ne? Die Hafenstadt liegt in Schutt und Asche.
Genau, die große Frage ist wirklich, ab wann sehen wir es auch in anderen Bänden? Ich würde vermuten, erst ab dem nächsten Elfenzyklus wird es bei den anderen Elfen eine Rolle spielen. Aber vielleicht vertun wir uns auch. Ich fand schön, dass sie in diesem Band die Geschichte so nicht komplett zu Ende erzählt haben.
Mhm.
Denn ich hätte es schade gefunden, wenn auf den letzten Seiten irgendwie, ja, jetzt ist sie supermächtig, sie hat verstanden, dass alle Elfen in ihr Verein sind und sie macht einen super Zaubertrick und dann ist irgendwie das Tor wieder zu und das war's.
Ja.
Da fand ich das Ende jetzt schöner, weil, ne, weil ich gerade eben kritisiert habe, jetzt müssen sie auch was liefern.
Ja.
Dabei bleibe ich aber auch.
Ja.
Wenn du so Titan auf die Erde loslässt, musst du jetzt auch was liefern, was spannend genug ist für mich zu verfolgen. Gerade nach dieser Lazar-Bedrohung, die ja auch sehr politisch war irgendwie.
Das stimmt.
Und jetzt geht es mehr über physische Kraft.
Sehr physische Kraft.
Genau. Haben wir einen wichtigen Aspekt vergessen aus diesem Band? Bis auf, dass ich mich sehr auf Pech freue.
Ich möchte noch mal kurz wegen der Titanenmutter zurückkommen.
Ja.
Ihr Körper ist geschunden, aber ihre Seele existiert noch.
Ja.
Und wir sehen ja, dass ihr astraler Körper hat sich ja damals auch ebenfalls zur Ruhe begeben.
Mhm.
Meinst du, die kommt nochmal wieder?
Ich könnte mir vorstellen, dass sie, wenn alle gefangen sind, wieder als Wächterin eingesetzt wird, ja.
Mhm. Ich denke auch.
Das wäre irgendwie so eine Rolle, wo ich denken würde, das würde ihr stehen und das würde irgendwie auch in das Gesamtbild passen.
Ja.
Auch in das Gesamtbild Aran. Also am Ende ist es ja oft bei diesen Geschichten so, man stellt den Status quo wieder her.
Ja.
Ne, also das sind ja Fantasy-Geschichten allgemein oft, dass man irgendwie zu einem Status wieder zurückkehrt, auch wenn der gar nicht perfekt war. Aber der soll einfach wieder da sein.
Lazar gibt ja auch so ein bisschen den Hand. Ne? Du musst die Vergangenheit verstehen, damit du weißt, wie wir das da, also wie es damals geregelt wurde.
Ja.
Ja? Absolut. Und was ich auch interessant finde, der weiße Kristall ist ja jetzt in falschen Händen.
Ja.
Und
oder zumindest nicht da, wo er vorher war, womit der Drache auch tot ist.
Genau, das stimmt. Das stimmt leider. Maikäfer hat es nicht geschafft.
Nee, Maikäfer hat es nicht geschafft. Der weiße Kristall ist weg. Also entweder hat ihn noch der König der Weißelfen.
Ja, der noch.
Weil der hat ihn rausgeschnitten und mitgenommen.
Ja, unter Begleitung der Schwarzkoten.
Oder die haben den.
Ja, das ist viele Fragen, ne? Vor allem, was wollen die damit? Weil ich habe auch so das Gefühl, so ein Kristall hat gegenüber den Titanen eigentlich jetzt nicht so.
Das werden wir rausfinden. Ich meine, wenn wir drüber nachdenken, wir wissen, der schwarze Kristall ist zerstört worden.
Richtig, darum hat sich Lazar gekümmert.
Genau, der grüne Kristall ist gerade bei der Waldelfenkönigin.
Yep.
Der blaue Kristall ist in der Stadt der Blauelfen, aber in Verbindung mit Lana Vin.
Korrekt.
Wir wissen nicht, wo der rote Kristall ist.
Mhm.
Und das müssten sie alle gewesen sein.
Ja.
Und daher mal gucken, was der weiße Kristall jetzt ausmacht. Ich weiß gar nicht, ob jemand anders als eine Elfe ihn nur verwenden kann. Das haben wir bisher auch noch nicht gesehen.
Mhm.
Mal schauen.
Mal schauen. Mal schauen, was wird.
Ja.
Ja.
Was wird denn bei uns als nächstes?
Oh, es geht geil weiter.
Ja, die Saga der Zwerge, Band 8, Sriza vom Tempel.
Da ist er wieder.
Und wir kennen ihn schon. Wir kennen ihn schon aus dem Band Nummer 6 von Juron.
Mhm.
Und wir beide waren ja schon schockverliebt, als wir ihn da gesehen haben.
Ja.
Und haben uns riesig drauf gefreut, dass er wiederkommt. Wenn ihr also noch nicht gehört oder gelesen habt, Juron von der Schmiede, Band Nummer 6, solltet ihr vorher machen. Da hat Sriza schon seinen ersten Auftritt. Und wir erzählen, und hier wird jetzt eine seiner Geschichten erzählt. Ich hoffe ein bisschen die Vorgeschichte, denn die scheint sehr bewegt gewesen zu sein, bis er so zum Eremit wurde und da allein in seiner Hütte gelebt hat.
Andreas, ja. Ich muss dich kurz korrigieren. Ich möchte kein Klugscheißer sein, aber ich glaube, wir haben Sriza das erste Mal bei den Waldelfen gesehen. Schwarzes Blut.
Stimmt, du hast vollkommen recht, Schwarzes Blut. War gar nicht, ja. Schande auf mein Haupt. Es war gar nicht bei den Zwergen, es war bei den Elfen.
Alles gut.
Beim letzten Waldelfenband, genau.
Ja, unser Waldelf, der Schwarzelfen-Affinität hatten.
Genau.
Richtig.
Und wir sehen ihn auf dem Cover mit einem Streitkolben in der Hand vor einem Kloster, das scheinbar auf einem Berg gebaut ist. So würde ich das interpretieren, was wir da im Hintergrund sehen. Oder eine Stadt.
Ja.
Aber aufgrund vom Tempel gehe ich natürlich von einem Kloster aus. Er hat Narben auf der Stirn, er ist schon älter, er sieht bedrohlich aus mit einem grauen Bart und ich habe jetzt schon Bock, das zu lesen.
Das ist auch ein richtig interessanter Charakter, das kann nur gut werden.
Ja, genau, ich glaube auch, das kann nur gut werden und wir haben uns ja schon drauf gefreut, wenn dieser Band kommt.
Ja, und er ist endlich da.
Jawohl. Liebe Freunde, ich freue mich schon aufs nächste Mal, das mit euch zu besprechen. Ente, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.